In dieser Folge geht es um das malerische Königswinter am Rhein. Das zieht von jeher viele Gäste an. Neben dem Rheinwein und dem Siebengebirge spielt dabei auch die Geschichte von Siegfried, der hier seinen Drachen erschlagen haben soll, eine wichtige Rolle. Dass die sich tatsächlich hier zugetragen hat, ist allerdings mehr als fragwürdig. Es gibt einen ersten vagen Hinweis darauf im alten Nibelungenlied aus der Stauferzeit und viel später ein paar mehr oder weniger direkte Schilderungen, wie Siegfried am Drachenfels bei Königswinter den Drachen besiegt. Die sind aber allesamt eher romantisch gefärbt und auch, ja, Heimat verliebt. Als Beweise taugen sie jedenfalls nicht. Mit dieser Quellenlage lebt man aber in Königswinter ganz gut. Siegfried kennen Sie. Das war der strahlende Held, der seinerzeit die schöne Kriemhild geheiratet hat und der auf seinem Weg von seiner Heimatstadt Xanten nach Worms, wo Kriemhild wohnte, einen Drachen besiegt, und zwar mit seinem Schwert Balmung. Damals hatten die Schwerter noch Namen. Er hat dann auch noch in dessen Blut gebadet, was ihn unverletzlich gemacht hätte, wenn ihm dabei nicht das verdammte Lindenblatt zwischen die Schultern geflattert wäre, und so weiter und so weiter. Dass sich die Geschichte so zugetragen hat, weiß heute fast jeder, aber nicht wo.
Es war in Königswinter.
In Königswinter am Rhein weiß man das schon, nämlich genau hier. Davon geht man felsenfest aus. Hier dreht sich alles um den sagenhaften Drachen. Drachenburg, Drachenloch und vor allem um den Drachenfels. Felsenfester geht es nicht. Die Belege dafür, dass es hier tatsächlich einen Drachen gegeben haben könnte, den Siegfried dann getötet hat, sind dabei in keinster Weise gerichtsfest, um es einmal so zu formulieren. Aber interessant sind sie schon. Da sei zunächst der Berg Drachenfels, sagt Dr. Peter Glasner, Privatdozent für germanistische Medievistik an der Bonner Universität.
Historisch gesehen gibt es natürlich einfach die mittelalterliche Burg Drachenfels und die Burggrafen vom Drachenfels, die eben auch seit dem Hochmittelalter schon den Drachen in ihrem Wappenschild führen. Also das scheint für mich doch eine sehr verlässliche Spur zu sein.
Fragt sich nur, woher die Burggrafen ihren Uraltnamen und ihr Wappen haben. Eine Theorie ist vom Felsgestein Trachit, das dort abgebaut worden ist, übrigens auch für den Bau des Kölner Doms. Kann nicht stimmen, sagt Peter Glasner. Woher kommt der Königswinterer Drache also dann?
Es ist dann doch eher eine Mythoszuschreibung aus verschiedensten Quellen des 19. Jahrhunderts.
Die wichtigste dieser Quellen ist das Nibelungenlied. Das schildert den Untergang des Burgunderreichs im 5. Jahrhundert nach Christus. Geschrieben wurde es im 13. Jahrhundert, Verfasser unbekannt. Karl Simrock, der erste Germanistikprofessor der Bonner Universität, hat es 1827 aus dem Mittelhochdeutschen ins Hochdeutsche übersetzt. Deshalb ist der Held dieses Epos allgemein bekannt, besagter Siegfried, der den Drachen überwältigt. Allerdings geht das Nibelungenlied nur in zwei kurzen Strophen auf dieses Thema ein. In Simrocks Übersetzung steht da beispielsweise: Noch ein Abenteuer ist mir von ihm bekannt. Einen Linddrachen schlug des Helden Hand. Als er im Blut sich badete, ward hörnern seine Haut. So versehrt ihn keine Waffe mehr. Das hat man oft an ihm geschaut. Der Drachenfels wird hier nicht erwähnt, Königswinter schon gar nicht. Für Karl Simrock lag der Tatort Drachenfels aber nahe, übrigens auch im Wortsinne. Simrock wohnte sozusagen um die Ecke in Honnef, von Königswinter aus gesehen genau hinter dem Drachenfels.
Karl Simrock hier aus unserer Gegend hat sich einmal so geäußert: Der Stoff von Sagen und Legenden, zitiere den mal wörtlich, konnte geografisch versetzt werden, aber nicht beliebig. Die Wahl der Örtlichkeit musste dem Stoff gemäß sein.
So könne man, sagt Peter Glasner, durchaus auf Königswinter kommen, wenn man die Siegfried-Geschichte auf sich wirken lasse.
Siegfried auf dem Weg zu seiner Frimhild in Worms kommt aus Xanten, sozusagen in einer Linie am Rheinlauf entlang, ein Königswinter mutmaßlich vorbei. Das wäre geografisch noch so eine Plausibilisierung, die wir aber nicht historisch begründen können.
In seinen späteren Rheinsagen aus dem Munde des Volkes und deutscher Dichter schreibt Karl Simrock dann ganz ausdrücklich von einem Drachen am Drachenfels, der soll hier in einer Höhle gehaust haben, dem Drachenloch. Noch deutlicher wird Karl Hessel, Lehrer und Heimatschriftsteller. Der schrieb 1894 in seiner Gedichtesammlung Rheinlieder: Jung Siegfried voller Heldenfeuer schlug Abertut, das Ungeheuer, hat sich im Drachenblut gebadet, dass ihm hinfort kein Schwert mehr schadet. An einem noch der Felsenwände ist's Drachenloch, sagt die Legende. Ein Wein wächst dorten, rot und gut, führt noch den Namen Drachenblut. Den Wein Drachenblut gibt es übrigens in Königswinter immer noch. Ein Rotwein natürlich, Name Königswinterer Drachenblut trocken. Die letzten Ungewissheiten über den Tatort der Drachengeschichte beseitigte dann eine Neufassung des Nibelungenliedes, ebenfalls durch einen Dichter, der den Drachenfels von seinem Dichterzimmer aus gesehen haben dürfte.
Unweit von Königswinter in Rheinbreitbach residiert also vor dem Ersten Weltkrieg in der Niederen Burg der Dichter Rudolf Herzog, der also mit seiner Neuerzählung der Nibelungen für die Jugend, so 1912, eben auch so viel verdient haben muss, dass er sich diesen Burgaufenthalt leisten konnte. Und der lokalisiert übrigens im Gegensatz zum Nibelungenlied aus der Stauferzeit ganz konkret den Drachenkampf Siegfrieds im Siebengebirge.
Es war
damit war die Sache für die Königswinterer klar. Obwohl ihr Siegfried einen ernstzunehmenden Konkurrenten hatte, und zwar tatsächlich hinter Königswinter, in dem erwähnten Honnef. Da ist noch Dietrich von Bern, der eigentliche tapfere und vor allem tadellose Ritter des Nibelungenliedes. Siegfried war ja im Vergleich zu ihm ein wenig zwielichtig. So hat er für seinen Schwager Gunther dessen Heirat mit seiner umworbenen Brünhild besiegelt, indem er diese mit Hilfe seiner Tarnkappe im Zweikampf heimlich besiegt. Sie wollte nämlich nur den nehmen, der das schafft. Und er hat sie, diesmal womöglich nur mit der Tarnkappe bekleidet, sogar vergewaltigt, als sie sich Gunther in der Hochzeitsnacht nicht hingeben wollte. Der Unverdächtige, Dietrich von Bern, wächst als Königssohn angeblich im rheinfränkischen Verona auf, dem späteren Bonn, so vermuten einige Experten, also nur rund 10 Kilometer von Königswinter entfernt. Auch er hat einen bemerkenswerten Sieg auf seinem Konto. Er hat nämlich den Riesen Ecke im Kampf mit seinem Schwert erstochen, und zwar durch einen Schlitz in dessen Rüstung, die mit Drachenblut gehärtet und eigentlich unzerstörbar war. Kommt uns bekannt vor, oder? Nebenbei, Dietrichs Schwert hieß Mimung. Und wieder glaubte Karl Simrock an einen rheinischen Schauplatz dieser Geschichte. In seiner Nachdichtung der Dietrichsage tauchen Ortsnamen wie Köln, Bonn, Königswinter oder auch das Siebengebirge mit dem Drachenfels auf. In unmittelbarer Nähe seines Landhauses am Honnefer Menzenberg stieß Simrock außerdem auf Flurstücke wie Dederichs Loch oder Dederichs Kaule und zog daraus den messerscharfen Schluss, der Riese Ecke wurde von Dietrich am Menzenberg erschlagen, sozusagen vor Simrocks Haustür. Auch hier gibt es dann irgendwann den passenden Rotwein, von Simrock selbst angebaut und gekeltert und mit dem Namen Eckenblut versehen. Das alles sei, trotz aller Wertschätzung für Karl Simrock, mit Vorsicht zu genießen, sagt Peter Glasner.
Karl Simrock hatte Humor und nimmt es vielleicht gar nicht so genau mit der sogenannten historischen Realität. Simrock, immerhin der erste Professor für Germanistik, deutsche Sprache und Literatur an der Universität Bonn, hatte einmal über sich selbst gesagt, meine Kollegen, also die Akademischen waren damit gemeint, trauen mir nicht recht, weil ich ein Dichter bin. Also ein gewisses Moment der romantischen Produktivität, um es mal positiv zu formulieren, spielt, glaube ich, bei Simrock eine sehr große Rolle.
Während es bei der Dietrich von Bern-Geschichte in Honnef beim Eckenblutwein und einer gepflegten Simrock-Verehrung bleibt, geht in Königswinter die Post ab. Dazu trägt bei, dass das Nibelungenlied und seine Geschichte bis ins 20. Jahrhundert zu einer Art Nationalepos geworden sind, zu einer deutschen Ilias mit Siegfried als deutschem Helden. Darum pflegt man hier die Drachentötergeschichte so gut man kann. Besonders gut konnte das Stefan Sarter, Sohn eines Bonner Gastwirts, der an der Börse zu großem Reichtum gekommen war. Er begann 1882 mit dem Bau der Drachenburg, einer wilden Mischung aus Villa, Burg und Schloss.
Das ist aber eigentlich mehr ein Neuschwanstein am Rhein, ein Hort deutscher Mythen. Vor allen Dingen der Kern des Gebäudes mit dem Nibelungenzimmer, also mit der ersten Strophe des Nibelungenliedes in Holz geritzt, hält dann auch quasi in der großbürgerlichen Wohnkultur den Nibelungen- und Siegfried-Mythos präsent.
Das tut auch die Nibelungenhalle. Die wurde 1913 zum 100. Geburtstag Richard Wagners eröffnet. In diesem Kuppelbau, in später Jugendstil-Optik, sind Gemälde zum Opernzyklus »Der Ring« zu besichtigen, das Ganze zu leisen Wagner-Klängen. Unter den Bildern befindet sich übrigens auch ein besonders beeindruckender Versuch, die Nibelungengeschichte in den Bergen um Königswinter herum spielen zu lassen. Ein Versuch des damals beauftragten Kunstmalers Hermann Hendrich,
der zum Beispiel einen weiblichen Frauenakt der liegenden Brünnhild so ins Bild zu setzen verstanden hat, dass die Spitzen der Füße und anderer Körperteile die sieben Bergkuppen des Siebengebirges bildeten.
Zu Wagners 50. Todestag im Jahre 1933 kam dann noch die Drachenhöhle dazu. Ein dämmeriger Gang, der um die Nibelungenhalle herumführt. Und schon vorher, in der Zeit des Ersten Weltkriegs, war im Arkadengang des Rathauses in Königswinter ein Notnagel-Siegfried entstanden.
Eine überlebensgroße Holzfigur von Siegfried und dem Drachen, gestiftet vom Frauenkriegsverein, wo man eben gegen Kriegsanleihe eiserne Nägel einschlagen sollte, eben auch um den patriotischen Geist zu schüren. Und das Kuriose ist, Siegfried gilt ja nach dem Bad im Drachenblut als unverwundbar. Also kriegen sie da auch gegen Kriegsspende eigentlich keinen Nagel eingeschlagen. Das hat irgendjemand dann mal bemerkt. Es gibt noch einen Nagel in der Kniescheibe und dann nagelte man den Drachen, um dem Mythos keinen Schaden zuzufügen.
Diese geballte Ladung Romantik mit Rheintal, Drache und Siegfried plus Rheinwein blieb nicht ohne Folgen. Die Touristen kamen, sollten sie auch. Klar war, sagt Peter Glasner,
dass Siegfried eben das überregionale Ausstrahlungspotenzial hat. Mit Siegfried können sie eben von Xanten eben bis Worms Reklame machen, was schlicht und ergreifend Gäste, Touristen bringt und Identifikationspotenzial mit sich bringt. Und das interessiert dann irgendwann Engländer und Franzosen ganz genauso. Lord Byron ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Werbeträger in Anführungszeichen für die Attraktivität des Mittelalters am Rhein. Also die Tradition der Grand Tour für den englischen Adel ist eigentlich die Erfindungsquelle der Rheinromantik.
Mit und nach Lord Byron kamen und kommen viele Touristen bis heute. Und was dieses Nibelungen-Image angeht, da hatte Königswinter, trotz der ja nicht ganz wasserdichten Beweislage, auch Glück. Die Konkurrenz ist nämlich beträchtlich. Erstens existiert ein zweiter Drachenfels bei Bad Dürkheim mit Drachenkammer und Drachenhöhle und einem Siegfriedsbrunnen. Und zweitens gibt es rund 10 Ortschaften in Deutschland, die einen solchen Brunnen vorzuweisen haben, an dem Siegfried getrunken haben soll, als Hagen von Tronje ihn hinterrücks erstochen hat. Stichwort Lindenblatt, Sie erinnern sich. Diese Orte liegen übrigens alle im Odenwald oder nicht weit davon entfernt. Dass Königswinter und das Siebengebirge dann das Rennen um den Drachen gegen den Odenwald gewonnen haben, soll angeblich auch daran liegen, dass der Odenwald nicht das richtige Ambiente für Drachen sei, wird scherzhaft gemunkelt. Im Vergleich zum Siebengebirge sei der Odenwald nämlich viel zu klein. Er soll sogar der kleinste Wald Deutschlands sein. Den Beweis liefere dieses Volkslied.
Es steht ein Baum im Odenwald, Odenwald, der hat viel grüne Äste.
Danke fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch gern meinen Podcast.